schauen wir heute also mal auf einen Mann, auf den Propheten Jona. Nicht nur wer früher eine Kinderbibel hatte, regelmäßig am Kindergottesdienst teilgenommen hat oder mit dem Nachwuchs biblisch-pädagogische Videoclips schaut, hat den Namen Jona schon mal gehört. Einige kennen auch noch die Ballade von Klaus-Peter Hertsch, Wie schön war die Stadt Ninive, die 1967 im Ostberliner Union Verlag erschienen ist. Ich werde zwischendurch immer wieder Zeilen daraus zitieren. Auf alle Fälle geht es hier um eine spannende Story. Sogar die benachbarte politische Gemeinde Niederselters, also nicht die Kirchengemeinde, veranstaltet im Sommer Ferienspiele unter dem Motto »Nur Mut, Jona«. Da geht es laut Programm darum, und ich zitiere hier unsere Lokalzeitung, gemeinsam mit dem Propheten Jona übers Meer und in seine tiefsten Tiefen zu gehen, um zuletzt mit ihm auch Angst, Zweifel, Enttäuschung und Ärger endlich hinter sich zu lassen und das Leben voller Freude zu feiern. Also das ist nicht die Thematik für unser nächstes Familienforum, nicht der Lehrplan für den Religionsunterricht der 4. Klasse, da hat sich jemand von der Kommune was Tolles ausgedacht. Ich finde das sehr beachtlich und bin gespannt, was dabei herauskommt. Die Veranstalter in Selters haben allerdings den unschlagbaren Vorteil, dass sie für diese thematische Bandbreite wesentlich mehr Zeit zur Verfügung haben als wir hier heute Morgen. Aber nur Mut, es geht um Jona. Jona, einen Mann also, den viele kennen, aber über den man fast nichts weiß. Gerade mal den Namen des Vaters. Jona ist kein typischer Prophet und das Buch, das seinen Namen trägt, ist kein typisches Prophetenbuch. Die ganze prophetische Botschaft ist ein einziger Satz und der kam im heutigen Text gar nicht vor. Noch 40 Tage, dann wird Ninive zerstört. Aber was haben wir gehört? Das Wort des Herrn erging an Jona. Und Gott sah aus von seiner Höhe und sah auf die Stadt Ninive. Los, Jona, sprach der Herr, nun geh auf schnellstem Weg nach Ninive, sag ihr mein Wort, sei mein Prophet, weil es dort leider übel steht. Da hilft nur eine kräftige Predigt, sonst ist die schöne Stadt erledigt. Doch Jona wurde blass vor Schreck und sagte zu sich, nichts wie weg. Ich lösche mein Licht, verschließe mein Haus, ich mache mich fort, ich reise aus. Ein Prophet, der wegrennt, sobald er seiner Berufung nachkommen soll, also das empfand ich als Kind ziemlich fragwürdig. Jetzt im Alter finde ich das gar nicht mehr so lächerlich. Aber irgendwie grotesk ist es schon. Es geht in diesem Buch darum, ob die Menschen einer großen Stadt umkommen oder sich doch noch retten können, ob Gott seine Drohung wahrmacht oder ob er sich doch noch umstimmen lässt. Und derjenige, der sich all dem entgegenstellt, ist ausgerechnet die Hauptfigur, eben Jona. Und doch, wenn wir uns die Gruppe der uns bekannten Propheten und Prophetinnen anschauen, da ist kaum jemand, der durchweg positive Erfahrungen mit Gott gemacht hat. Nur einer sagt, Herr, sende mich. Die anderen müssen immer wieder gegen die Mehrheit stehen, immer öfter Unheil verkündigen, fast immer den eigenen Willen zurückstellen und nach menschlichem Maßstab sonderbaren Aufträgen nachkommen. Elia zum Beispiel will nach dem Massaker an den Baalspriestern nicht nur seinen prophetischen Auftrag, sondern sein ganzes Leben zurückgeben. Nun ist es genug, Herr. Da sind die extremen Zeichenhandlungen, die von Hesekiel gefordert werden, um Israel seine Sünden vorzuhalten. Auch Jeremia zieht immer wieder die Verlässlichkeit Gottes in Zweifel. Er lehnt sich gegen Gott auf, der ihn in mehreren Situationen scheinbar im Stich zu lassen scheint. Und schließlich noch der leidende Gottesknecht aus dem zweiten Jesaja-Buch, dem Gott die Schuld von uns allen auflädt. Es gibt keine attraktive Stellenausschreibung für Prophetinnen und Propheten. Einsamkeit und Scheitern sind bei diesem Tätigkeitsprofil nicht ausgeschlossen. Ich empfinde es aber als tröstlich, dass die Bibel das alles nicht verschweigt. Elia, Hesekiel, Jeremia, der Gottesknecht, sie sind alle Menschen, die menschlich reagieren. So wird auch Jona zutiefst menschlich dargestellt. Er sieht sich mit dem Ruf Gottes konfrontiert, Gericht zu predigen, weil die Missstände in der Welt zum Himmel schreien. Er soll nach Ninive, das war eine der großen mesopotamischen Königsstädte in der Gegend des heutigen Mosul im Irak. Damals gehörte diese Stadt zum israelfeindlichen Assyrien. Ninive stand für alles, was man sich in Israel als widergöttliche Mächte vorstellen könnte. Und Gott will das nicht länger dulden. Aber dagegen anzureden ist nicht so einfach. Selbst wenn man sich gerufen weiß, sogar berufen, mit einem Auftrag, einer Sendung, einer Mission, denn die Leute von Ninive glauben an andere Götter. Das macht Angst. Ach was, Angst. Panik erzeugt das. Die Flucht in die entgegengesetzte Richtung, eine ganz und gar menschliche Panikreaktion. Den Blick nach Westen wandte er. Erst lief er nur, dann rannte er. Am Ende kam der müde Mann am weiten blauen Meere an. Er fragte einen Kapitän, wohin soll denn die Reise gehen? Nach Tarsus geht es, sagte der, weit weg von hier, weit übers Meer. Je weiter, rief er, desto besser. Hör zu, ich bin kein starker Esser, ich nehme wenig Platz euch weg, ich zahle gut. Nehmt mich an Deck. So zahlte er und ging an Bord und bald darauf fuhren sie fort. Man kann sich von seinem Bestimmungsort entfernen, aber kann man sich auch von seiner Bestimmung entfernen? Ein Lernziel des Predigttextes ist, Gott zieht seine Berufungen nicht zurück. Auch wenn wir uns sträuben, auch wenn wir vor ihm entfliehen wollen, er geht uns nach. Erinnert uns an unseren Auftrag und hilft uns, ihn zu erfüllen. Und er bleibt uns auf der Spur, um uns zur Barmherzigkeit unseren Mitmenschen gegenüber zu führen, gleichgültig, wer sie sind und wo sie wohnen. Welche ungewöhnlichen Wege Gott dabei geht, zeigt die Episode auf dem Meer. Jona macht sich also auf und besteigt ein Schiff, um möglichst weit wegzukommen. Dann zieht ein Sturm auf, wohl eher ein Orkan, und es kommt nun auch unter den wetterfesten Seeleuten zu Panikreaktionen und zu der ebenfalls sehr menschlichen, ratlosen Frage, wer ist das bloß, der den Zorn der Götter hier auf sich gezogen hat und das Leben aller an Bord in Gefahr bringt? Jona, der erst an Land vor Gott und seinem Plan davonlief, hat sich währenddessen im untersten Raum des Schiffes hingelegt und schläft. Vermeintlich weit weg von Gottes Augen. Aber da ist er noch nicht am Tiefpunkt seiner Flucht. Jona wird gefunden, geweckt und zur Rede gestellt. Und jetzt wird erkennbar, dass Gott seinen Gott ganz genau kennt und weiß, warum der Sturm tobt und warum jetzt das Leben aller an Bord bedroht ist. Jedenfalls erkennt er, dass seine Flucht gescheitert ist. Er versteckt sich und sein Reisemotiv nicht länger und will wenigstens das Leben der anderen retten. Nehmt mich und werft mich ins Meer, damit das Meer sich beruhigt und euch verschont. Denn ich weiß, dass dieser gewaltige Sturm durch meine Schuld über euch gekommen ist. Die Besatzung gibt ihm noch eine Gnadenfrist. Vielleicht geht der Sturm ja doch von selbst vorbei. Aber schließlich folgen die Seeleute seiner Anweisung und werfen ihn ins Meer. Und der Sturm legt sich. Das Meer wird still. Da gerieten die Männer in große Furcht vor dem Herrn und sie schlachteten für den Herrn ein Opfer und machten ihm Gelübde. Der Herr aber schickte einen großen Fisch, dass er Jona verschlinge. Jona war 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches. Das ist nun tatsächlich noch eine Ebene tiefer als im Schiff. Aber dieser Tiefpunkt wird zu einem Wendepunkt der Geschichte. Der 2. Lernschritt dieser Predigt ist jetzt nicht, wie es uns leichter fällt, zu glauben, dass Jona 3 Tage im Bauch eines Fisches überleben konnte. Unabhängig davon, dass die Variante Wal, der ja biologisch gar kein Fisch ist, auch nur begrenzte Überlebensmöglichkeiten bietet. Der Verfasser wollte ganz sicher kein naturwissenschaftlich nachvollziehbares Ereignis beschreiben. Man kann das zum Beispiel daran erkennen, dass er zwar das Tier, das Jona verschlungen hat, als Fisch bezeichnet, aber in dem Psalm, den er dem Jona im Bauch des Fisches in den Mund legt, ganz andere Bezüge benennt. Du hast mich in die Tiefe geworfen, in das Herz der Meere. Die Urflut umschloss mich. Bis zu den Wurzeln der Berge bin ich hinabgestiegen in das Land, dessen Riegel hinter mir geschlossen waren auf ewig. Ich persönlich halte es auch für völlig unnötig, Überlegungen darüber anzustellen, ob ein Mensch von einem Fisch, einem Säugetier, zum Beispiel eben einem Wal oder einem anderen Meeresungeheuer verschluckt werden und das überleben kann. Wir müssen hier keinen Wettbewerb starten, wer von uns das am unerschütterlichsten glauben kann. Die Bewegung Jonas in die Tiefe und wieder hinauf ist ein Sinnbild innerhalb menschlicher Existenz. Es geht um die Erfahrung von Not und Errettung und um den Weg vom Tod ins Leben. Dabei wird eine Vielzahl von Unterthemen angerissen. Da ist der interessante Nebeneffekt, wie die vermutlich multireligiös zusammengesetzte Schiffsbesatzung wie vom Donner gerührt zu Verehrern des richtigen Gottes wird. Da ist die Frage des Opfers, das Gott von uns, von anderen Menschen fordert, und schließlich die Errettung vom Tod. Und mit dieser Errettung vom Tod wirkt das Jona-Buch auch ins Neue Testament, in das Evangelium nach Matthäus hinein. Dort lesen wir: Da sagten einige Schriftgelehrte und Pharisäer zu Jesus: Meister, wir möchten ein Zeichen von dir sehen. Er aber gab ihnen zur Antwort: Ein Zeichen verlangt diese Generation, die doch böse ist und sich von Gott abgewandt hat. Aber es wird ihr kein Zeichen gegeben werden, nur das des Propheten Jona. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des großen Fisches war, so wird auch der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte in der Tiefe der Erde sein. Bleiben wir deshalb noch bei diesem Bild vom großen Fisch. Er saugte den Propheten ein, der rutschte in den Bauch hinein. Dort saß er glitschig, aber froh, denn nass war er ja sowieso. Da hat er in des Bauches Nacht ein schönes Lied sich ausgedacht. Das sang er laut und sang er gern. Er lobte damit Gott, den Herrn. Der Fischbauch war wie ein Gewölbe. Das Echo sang nochmal dasselbe. Die Stimme schwang, das Echo klang, der ganze Fisch war voll Gesang. Durch diese Reime werden wir hineingezogen in eine tiefgehende Gebetssituation. Jona lobt Gott mit einem Psalm. So wie wir ihn gehört haben, steht er zwar nicht im uns bekannten Buch der Psalmen, aber was sonst als ein Psalm ist das, was Jona an Gott richtet? Formulierungen aus 9 verschiedenen Psalmen sind hier mit hineinkomponiert. In meiner Not rief ich zum Herrn und er erhörte mich. Aus dem Leib der Unterwelt schrie ich um Hilfe und du hörtest meine Stimme. Du hast mich in die Tiefe geworfen, in das Herz der Meere. Mich umschlossen die Fluten, all deine Wellen und Wogen schlugen über mir zusammen. Ich sagte, ich bin verstoßen aus deiner Nähe. Wie kann ich jemals wiedersehen deinen heiligen Tempel? Das Wasser reichte mir bis an die Kehle, die Urflut umschloss mich. Schilfgras umschlang meinen Kopf. Bis zu den Wurzeln der Berge bin ich hinabgestiegen in das Land, dessen Riegel hinter mir geschlossen waren auf ewig. Doch du holtest mich lebendig aus dem Grab hervor, Herr mein Gott. Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich des Herrn, und mein Gebet drang zu dir, zu deinem heiligen Tempel. Die nichtige Götzen verehren, verlassen den, der ihnen Gutes tut. Ich aber will dir opfern und laut dein Lob verkünden. Was ich gelobt habe, will ich erfüllen. Vom Herrn kommt die Rettung. Jona berichtet von der Notlage, in der er war, aus der der Herr ihn gerettet hat. Er berichtet, um auch andere in ähnlichen Notlagen zum Vertrauen auf eben diesen Gott zu bewegen. So ist er, dieser Gott. Hilfe ist bei dem Herrn, so rettet er immer. Aus dem äußeren Erleben Jonas wurde eine innere Erfahrung. Der Psalm ist offen für viele Notlagen. Viele Bedrängte können sich darin wiedererkennen und ausgesprochen finden, können sich und ihre Not mit diesen Worten aussprechen. Es ist ein Psalm, der Jona zugeschrieben wird, der aber nicht nur auf seine Situation passt. Und natürlich ist er auch auf andere Menschen anwendbar. Wir singen ähnliche Worte demnächst in einem Wochenpsalm. All deine Wellen und Wasserwogen gehen über mich. Die Tiefe, das Meer, die Fluten, sie werden für uns zum Gleichnis. Die Notlage eines Menschen, seine Verlassenheit, seine Einsamkeit, seine Angst, das Eingeschlossensein in den Käfig einer Notlage, wir fassen alles zusammen im Bild der Seenot, im Bild der ertrinkenden Flüchtenden auf dem Mittelmeer. Wie oft wird diese Situation heutzutage noch erlebt? Hoffnungslos, ich komme hier nie mehr lebend raus. Und wir verschmelzen mit dieser Seenot. Wie eine Projektion sehen wir unsere eigene Angst in den Schiffbrüchigen, in den Ertrinkenden und wissen, wenn wir uns darin wiedererkennen, Jona. Wir übertragen uns in dieses Bild und finden Jona in uns und uns in Jona wieder. Dieses Bild weckt in mir Vertrauen, den Wunsch, die Hoffnung, dass ich mich in meiner Not in Gottes Hand weiß, getragen und nicht verlassen bin. Das Wort des Herrn erging heute an uns, auch durch die Mahnung zu barmherzigem Verhalten im Evangelium, zum barmherzigen Verhalten, das Menschen, arme Menschen vor unseren Türen wahrnimmt. Kommt da ein innerer Impuls bei heraus? Eigentlich müsste ich, sollte ich nicht. Es kann so doch nicht weitergehen. Vieles auch in Deutschland kann nicht so weitergehen, weil Missstände zum Himmel schreien. Wie ist das mit unseren inneren Impulsen? Ich drücke mich gern vor solchen verantwortungsvollen Situationen. Ich laufe weg und finde dafür glaubhafte Entschuldigungen, die ich mühelos in die Flucht des Jona übertragen kann. Der jüdische Religionsphilosoph Abraham Joshua Heschel bezeichnet Gott in seinem Buch über Prophetie als einen leidenschaftlichen Gott und ProphetInnen als Menschen, die sich von dieser Leidenschaft Gottes anstecken und in Beschlag nehmen lassen, und auf diese Weise sympathisch werden, die mit Gott leiden und klagen oder sich mit Gott freuen und jubeln. Von Gott will ich nicht lassen. So haben wir zu Beginn des Gottesdienstes gelesen. Das Bleiben bei Gott, die Gegenbewegung zur Flucht des Jona, der die Sympathie Gottes verweigert. Auf vielen Gemälden, die unsere Jona-Geschichte illustrieren, wird gezeigt, wie Jona nackt und ziemlich verdutzt wieder aus dem Fisch herauskommt. Nacktheit ist hier ein Zeichen der neuen Geburt. Es kann auch einmal losgehen. Gott findet Wege, auch widerspenstige Geschöpfe neu auf den Weg zu bringen. Gott selbst holt aus dem sicheren Tod und dem berechtigten Gericht heraus und lässt Jona im Bauch des Fisches wieder in die Beziehung mit ihm zurückkehren. Der Tod hat nicht das letzte Wort, aber der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne im Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.